Herzlich willkommen zu Marketing, Mindset and More. Und du hörst einen exklusiven Mitschnitt von unserem Live-Talk auf der EDS 2023 in Köln. Und du kannst das Video zu diesem Talk natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Den findest du unter Denta One Media, indem du das einfach bei YouTube in die Suchmaske eingibst. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zum zweiten Talk bei uns auf der Content-Bühne der Denta One Media. Und wir haben einen ganz besonderen Gast und wir sprechen heute über das Thema Dental Startups. Also was für Startups gibt es jetzt gerade hier am Markt? Die Dentalbranche ist immer im Umbruch. Und neben mir steht der liebe Paul Hadrossig, Studienkollege, guter Freund und mit viel, viel Erfahrung aus der Startup-Szene in Berlin. Selber Mitgründer eines Startups, aber vor allem auch in einem großen Inkubator. Viele, viele Startups betreut, groß gemacht und immer noch mit starken Connections zu all den Dingen, die momentan noch in der Entwicklung sind und irgendwann in 10 Jahren hier vielleicht auf der EDS ausgestellt werden. Paul, erzähl doch mal erstmal, wie haben wir uns kennengelernt und ja, wie war dein Weg hin von der Zahnmedizin zum Thema Startups?
Ja, danke erstmal, dass ich heute hier sein darf und mit dir über die Themen sprechen darf, die uns ja sowieso sehr vereinen. Es wurde ja gerade schon gesagt von dir, wir kennen uns ja in der Tat aus dem Studium. Also wir mussten uns nicht erst danach finden, obwohl die Schnittmenge ja sehr, sehr groß geblieben ist, sondern es war ja Tag 1 im Semester bis zum Schluss, also wirklich ja auch eng dabei gewesen. Und dann hat sich der Weg aber so ein bisschen aufgeteilt und trotzdem ja hinterher wieder zusammengefunden. Ich bin ähnlich wie du klassisch in die Praxis gegangen, beziehungsweise erst sogar in der Klinik gewesen, 5 Jahre lang. War der wissenschaftliche Mitarbeiter, Oberarzt, die klassische Schiene. Hat mir dann aber auch nicht ganz gereicht, weil ich ein bisschen mehr wollte, ein bisschen mehr Bewegung und mich auch früh gefragt habe, wo entwickelt sich die Zahnmedizin hin? Also nicht nur auf der technologischen Seite, sondern welche Grundkonzepte von Zahnmedizin müssen wir denken für Mitarbeiter, Patienten, um das Ganze auch in Zukunft spannend zu machen. Ja. Und das hat mich rausgetrieben ins Feld und da hat ein Freund von mir schon die Idee gehabt, lass uns doch mal ein Zentrum aufbauen, was ein bisschen mehr ist als eine normale Praxis. Verschiedene Spezialisierungen, wurde dann auch irgendwann MVZ, was wir heute so auch im Kontext kennen, medizinisches Versorgungszentrum. Uns ging es aber gar nicht darum, wie jetzt diese Struktur ist oder wie das heißt, sondern was man damit erreicht. Welche Mitarbeiter kann man damit gewinnen, was kann man denen bieten, wie kann man die Spezialisierung in der Zahnmedizin für den einzelnen Patienten erlebbarer machen. Und da waren wir, würde ich sagen, noch sehr, sehr gleich unterwegs. Und dann hat sich da bei mir, aber das war so 2014 rum, habe ich mir viele Fragen gestellt, die mir im mentalen Sektor damals noch keiner beantworten konnte. Ja, also was kommt eigentlich nach der Frage, wie stelle ich eine Helferin oder einen Zahnarzt ein, sondern wie müssen wir auch diese Konzepte weiterdenken? Können wir das in die Breite bringen? Können wir Praxiskonzepte übertragen auf andere Standorte? Was sind da für und wieder? Und da habe ich Freunde in Berlin kontaktiert, die im digitalen Sektor unterwegs sind, Startups sehr, sehr erfolgreich gegründet haben. Und dann durfte ich nochmal eine ganz andere Seite im digitalen
Sektor. Wo hast du denn die Connections hergehabt?
Witzigerweise auch aus Münster. Also vieles Gute kommt aus Münster. Das waren Freunde, die ich da schon lange hatte. Bei uns war der Freundeskreis auch nach dem Studium Hälfte BWLer, Hälfte Zahnmediziner, sehr unternehmerisch getrieben alle. Und da hat man schon immer Sachen diskutiert. Kann dazu sagen, wir waren einmal im Jahr zusammen auch alle segeln. Das hat das Ganze natürlich auch ein bisschen befeuert.
Ja, Bestes, ne?
Bestes, was man dann machen kann. Das ist sehr eng. Man hat sehr viel Zeit zum Reden auf dem Wasser. Und das war schon immer so ein Initialpunkt. Und die Jungs haben sehr erfolgreich gegründet und in einer Größenordnung, die für uns ja sehr schwer greifbar ist. Die haben eine Bank aufgebaut, eine Versicherung und nicht nur einzelne Startups, sondern ein Universum, das nennt sich dann Inkubator zum Beispiel oder Company Builder auch auf Neudeutsch, die nichts anderes machen, als für bestimmte Industrien immer wieder Startups frühphasig aufbauen. Weil Startups, das weißt du ja auch, du bist ja auch nicht ganz untätig, die haben ja am Anfang Probleme, Market Fit, Market Access, Finanzierung und das war da alles schon gegeben.
Also alles so, was nach der blanken Idee kommt, ne?
Alles, was nach der blanken Idee kommt.
Also die echte Arbeit.
Ja, die ganzen Schüsse ins Knie, sage ich mal, die dann erst noch kommen, die haben die schon sehr, sehr oft erlebt und die waren in anderen Sektoren unterwegs, wie gesagt im Finanzsektor. Und eigentlich wollte ich da mal ein Praktikum machen, um ein bisschen Input zu kriegen. Und dann war es aber vom Timing her so, dass die gerade den Gesundheitsmarkt für sich entdeckt haben und gesagt haben, Paul, komm, du uns doch mal beraten. Hilf uns zu verstehen, wie dieser Markt funktioniert, wo Startups Sinn machen können, wie die funktionieren können. Das sollte ich 2 Monate machen und da sind dann 5 Jahre draus geworden.
Genau, und ein Startup hast du, glaube ich, auch mitgegründet, ne? Das war Kinderheldin. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
Genau, also wir haben den Inkubator in erster Linie aufgebaut und da war Sinn und Zweck, erstmal auch den Markt zu verstehen. Also wir haben Investments in andere Startups getätigt, kleinere Tickets, 100.000, 200.000 Euro zum Beispiel, um einfach zu verstehen, was passiert da in dem Markt, wer entwickelt sich wie. Und dann haben wir natürlich eigene Ideen angefangen zu generieren. Da waren verschiedene bei. Und ich habe mich dann aber 2017 rum mit dem Thema Telemedizin sehr stark auseinandergefasst. Auch etwas, was zu der Zeit bei uns eigentlich gar nicht richtig präsent war.
Da kam man jetzt hier durch Corona eigentlich erst so richtig in den Mainstream.
Durch Corona so richtig, ne? Ja. Regulatorik hat sich geändert. Ärzte dürfen es mittlerweile. Vorher durften sie gar nicht, aus der Berufsordnung heraus. Und ich habe das aber früh erkannt und habe gesagt, wir müssen in dem Bereich eine Lösung finden. Und habe dann nach einem Bereich gesucht, der für Telemedizin sich eignet. Und da bin ich auf das Thema Elternzeit gekommen, Schwangerschaft, viele Fragen, Informationsflut von Dr. Google, und da haben wir einen Telemedizin-Service für diesen Bereich aufgebaut, haben da Verträge mit Krankenkassen geschlossen, haben Verträge mit 50 Krankenkassen, alle großen dabei gehabt, haben mittlerweile eine Plattform daraus gebaut, wo es nicht nur um die Beratung per Videocall oder per Chat geht, wo Learnings generiert werden können, Videos geguckt werden können, also sich selber auch Sachen beigebracht werden können, weil wir gemerkt haben, das ist das, was es braucht, und das habe ich bis vor 2 Jahren operativ gemacht, bin immer noch Teilhaber, aber mittlerweile in anderen Gefilden unterwegs, wie du weißt. Ja.
Okay, und nach deinem operativen Exit aus Kinderheldin, wie ging es weiter?
Also bei mir war es dann in der Tat so, dass ich erstmal mir ein bisschen Freizeit genommen habe, wie es dann oft so ist, ja, weil es dann doch mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden ist und auch mal für sich selber mal wieder Zeit zu haben, was zu machen. Hab dann versucht, ein Haus selber zu bauen, was dann noch schwieriger ist, als ein Startup aufzubauen, und habe dann aber natürlich auch gemerkt, dass meine Kontakte und die Sachen, die ich bisher gemacht habe, also zahnärztliche Erfahrung, unternehmerisch, der Startup-Sektor sowohl auf Investoren- als auch auf Gründerseite, mir eine relativ logische Schlussfolgerung bietet. Und jetzt bin ich in einem Bereich unterwegs, in dem ich verschiedene Interessensgruppen zusammenführe und mit denen zusammen die Zukunft in der Zahnmedizin diskutiere und auch erarbeite und in der Tat auch wirklich umsetze.
Ja? Ja, das ist ein geiles Stichwort. Zukunft in der Zahnmedizin. Also, um das zu verstehen, erstmal, wie tickt denn die Gründerszene? Also, wie sind viele Leute, die jetzt, sag ich mal, gründen unterwegs? Sind das meistens Zahnärzte? Sind das Leute aus dem BWL-Bereich? Tun sich da verschiedene Bereiche zusammen? Oder wie ist das ungefähr aufgestellt?
Ja, also so ein Innovationszyklus in einer Branche, das ist ja ganz spannend, weil ich dachte immer früher, da wäre so eine geheime Zutat. Aber es ist eine Sache, die man sehr gut prognostizieren kann, wann und wie die passiert und wann diese Welle von Innovation auf einen zukommt. Und wir haben es in anderen Sektoren, ja, wie schon gerade gesagt, im Finanzsektor gesehen, da ist das passiert. Da gab es klassische Banken für uns. Ja, wir haben unseren Überweisungsträger ausgefüllt oder hatten irgendwann, wenn es gut lief, ein Online-Banking. Und mittlerweile gibt es Neobanken, die das komplett digital abbilden und da halt ihre Produkte haben und Lösungen anbieten, ja, für das, was der Markt halt braucht. Und wir sehen das auch gerade bei uns, dass da natürlich viel Innovationsantrieb ist und Leute sehen, da ist noch eine Menge zu holen, weil wir sehr rückständig sind in unseren Modellen, in der Patientenversorgung, in der Zentrierung. Was passiert mit dem Patienten, bevor der bei uns in der Praxis ist und danach? Was hat der auch in den Bereichen für Probleme, die wir bisher nie aufgegriffen haben? Und was sind das für Leute? Das ist eine ganz, ganz bunte Mischung. Das sind meistens, oder sag mal, häufig sind es auch Leute, die aus dem Sektor kommen. Viel häufiger sind es aber Leute, die ganz trocken aus einem anderen Bereich kommen und sagen, ich sehe da eine große Opportunity, wir sind da so weit hinterher, ich habe schon erfolgreich XY in einem anderen Markt aufgebaut, jetzt gehe ich in den Gesundheitsmarkt, weil ich habe vielleicht auch selber mal ein Problem erlebt, aus einer Außenbrille heraus, und für das Problem will ich was lösen. Und die sind sehr, sehr intuitiv getrieben, ja, sehr, sehr begierig, das umzusetzen, und erkennen auch teilweise nicht so dieses Nein. Also Nein kennen die in ihrem Kontext einfach nicht, sondern die fragen sich, was ist die Lösung dafür? Also die sind lösungsorientiert, während wir im klassischen System häufig problemorientiert sind.
Okay, und wo siehst du jetzt im jetzigen Umfeld 2023 die absoluten Mega-Makrotrends bei den Startups? Also welche Probleme werden jetzt gerade getackelt und wie siehst du das? Also siehst du da bei den, vielleicht mal die Top 3, also sag mal so 3 Bereiche, wo du denkst, dass wir jetzt Gründer haben, die die Innovation von in 5 bis 10 Jahren vorantreiben. Und welche Bereiche sind das?
Ja, also da ist schon eine ganze Kohorte so einige Jahre unterwegs und wo sich so ein paar Sachen rauskristallisieren. Das eine ist, dass sich Leute wirklich diese Patient Journey angucken. Also das heißt, wo kommt der Patient in deine Praxis herein und wie wird der vorher auch betreut? Ja, welche Informationen bekommt der? Wann trifft der auf dich wie? Ja. Und mit welchen Problemen kommt der zu dir? Oder muss der jetzt so das alte Modell erstmal sich telefonischen Termin in der Praxis organisieren, durch den Empfang dann zu dem Zahnarzt und ihm dann erst erklären, was er überhaupt für ein Problem hat.
Also ja, im Startup-Sprechen nennt sich das ja Friktion. Ne? Das heißt, wo treten kleine Hürden auf, die dazu führen, dass die Zahnarztpraxis quasi den Patienten verlieren könnte oder, sage ich mal, Umsatz verlieren könnte oder Patientenzufriedenheit. Ne? Man kann ja verschiedene KPIs da ansetzen.
Genau, also in beide Richtungen, die Kommunikation muss stimmen. Also erstmal, dass die Leute auch wissen, was sie von einem zu erwarten haben oder mit welchem Problem die mich überhaupt finden sollten. Das ist ja auch das eine. Und dass sie, wenn die den Weg zu dir finden, eigentlich auch schon sicher wissen, mir wird da geholfen an der Stelle. Ja? Und im Tech-Bereich nennt man es immer die Customer Journey. Also man macht sich eine von links nach rechts eine Kurve und überlegt, wo auf dem Weg zu dir hat der Probleme. Wo funktioniert das gut und wo nicht und wo funktioniert das gut. Und da, wo Probleme bisher waren, kommen jetzt einzelne Lösungen, die das alles aufnehmen. Ja? Es gibt verschiedene Startups, die sagen, ja, dieses ganze Thema CRM kennen wir ja, Customer Relation Management. Das heißt, wie wird der versorgt, wenn ich dem was mitgebe? Wann beantwortet er das? Braucht er nochmal Hilfe, Unterstützung? Kann ich proaktiv auf den zugehen? Also das eine ist, wie kommen Leute rein? Und entlang auch unserer alten Praxissoftware, also was passiert eigentlich, bevor der Patient im System ist und danach, sind gerade viele einzelne Lösungen auf dem Weg, wirkliche Mehrwerte zu stiften. So, und haben da schon den richtigen Weg gefunden, in dieses Thema reinzugehen. Das zweite, so nachgelagerte, ist natürlich dieser Plattformgedanke. Ja, das heißt, wenn wir einmal die Leute in einem System oder im Computersystem haben, wie können wir die am besten ausspielen und was können wir denn mit denen machen? Und der dritte Makrotrend ist eigentlich so ein Stück weit, und es hat uns jetzt ja, und es ist in der Medizin und Zahnmedizin schon länger ein Trend, das Thema KI, vor allem für die Bilderkennung, da sehe ich den größten Nutzen seit Jahren, weil unsere Systeme da ja so schon drauf laufen. Und das sehen wir auch gerade in der Zahnmedizin, gibt es ja schon etliche gute Lösungen, die dir helfen, das OPG automatisch zu Befunden, Sachen abzuleiten, die dir eine Vorauswahl geben und dich auch, das geht ja gar nicht immer um die perfekte Lösung, aber die dich als Zahnarzt auch challengen können und sagen können, okay, du hast schon mal drauf geguckt, jetzt legen wir unseren Filter mal drüber und findet man vielleicht was, was man in der Hektik, ist mir auch schon passiert, mal übersehen hat. Ja? Das ist so der Tech-Ansatz an der Stelle, der
jetzt gerade passt. Finde ich mega interessant, weil wir ja auch in den Fachkräftemangel gehen und wir haben auch nicht genug Ärzte in Deutschland und eigentlich auch weltweit. Also bedeutet das ja automatisch, dass wenn wir die Versorgung der Menschen sicherstellen wollen und der Versorgungs Wille wird ja immer höher durch das Thema zweiter Gesundheitsmarkt. Jeder will Veneers, jeder will weiße Zähne, gerade Zähne. Das heißt, früher hat man einen Zahn gezogen, dann gab es eine Prothese und dann war der Patient quasi durchtherapiert für seine Lifetime-Journey. Und heutzutage ist es so, bis dann der Zahn mal raus ist, hat er ein viel höheres Volumen an Behandlungsleistung abgerufen. Das bedeutet für uns dann aber auch auf der anderen Seite, wir müssen ganz viel Effizienz schaffen, wir müssen besser werden, wir müssen viel automatisieren und diesen Trend, den wir ja jetzt momentan haben, der Bürokratisierung in der Praxis, irgendwie durch smarte Lösungen irgendwie wieder umkehren, dass die Bürokratie zwar trotzdem gemacht wird, aber dass nicht die wichtigen Kapazitäten, nämlich die Behandlungskapazitäten und die 1:1 Kapazitäten, die unsere ZFAs am Stuhl halt erbringen, dass sie dadurch in Beschlag genommen werden, sodass prozentual immer weniger Behandlungszeit zur Verfügung steht.
Ja, und das ist sogar auch das ein Makrotrend, der das ganze Thema pusht. Du hast es gerade angesprochen, demografischer Wandel das eine. Wir können die Mundgesundheitsstudie drüber legen, also welche Therapieformen werden in Zukunft gebraucht, ja, wo entwickeln sich unsere Bedürfnisse der Patienten hin. Genau wie du es gesagt hast, früher wurde einer durchtherapiert und wenn man den 5 Jahre nicht gesehen hat, hat sich keiner drum gekümmert. Ja, heutzutage, Parodontitis ist eine Sache, man muss die im Blick haben, dafür sind Recall-Systeme, dafür ist die Zahnreinigung wichtig, zu wissen, was passiert eigentlich entlang der Reise, um auch schwere Folgen wieder abzumildern. Und das andere, du hast es auch angesprochen, Personalmangel, ältere Zahnärzte, die aus dem Beruf gehen, weniger Neugründung. Das heißt, wir müssen mit weniger Leuten, wollen wir ja höhere Qualität, höhere Zufriedenheit schaffen. Und ja, das geht nur durch Digitalisierung. Und ich kann auch immer nur appellieren, Digitalisierung ist kein Entweder-Oder. Also nicht ich oder ein Computer oder ein Roboter behandelt den Patienten.
Sondern assisted.
Ne? Assisted. Und Digitalisierung kann uns helfen, mehr Zeit für den Patienten haben. Und das gilt jetzt für die gesamte Medizin, nicht nur für die Zahnmedizin, sondern mehr Zeit für den Patienten, für die wichtigen Aufgaben. Also was wegfallen muss, ist Bürokratie. Das muss automatisiert ablaufen, kann auch mittlerweile Terminvergabe, der ganze Kram drumherum. Alles das, was keinen Spaß macht, muss weg. Das Gespräch mit dem Arzt und die gemeinsame Entscheidung, wie so eine Therapie aussieht, die muss bleiben.
Ja, interessant. Also im Großen und Ganzen Effizienzsteigerung, Prozessoptimierung und Fehlerreduktion durch KI, um dann nochmal eine zweite Filterebene drüber zu legen, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Jetzt haben viele Inhaber und auch Mitarbeiter in der Zahnarztpraxis auf der anderen Seite wiederum Angst, dass Technologie oder KI oder was auch immer sie ersetzbar macht und dass zum Beispiel disruptive Geschäftsmodelle, also Geschäftsmodelle, die einen etablierten Prozess stark umwerfen, dass die in diese Wertschöpfungskette der Zahnärzte sehr stark eingreifen bzw. sehr viel da rausholen. Zum Beispiel in der Aligner-Therapie oder sei es jetzt zum Beispiel im Fulfillment, im Factoring, wie auch immer. Wie siehst du das? Siehst du da eine große Gefahr, dass wenn man jetzt diese Geschäftsmodelle groß werden sieht, also verhindern lassen, wird sich das, wenn dann überhaupt, ja nur regulatorisch? Aber siehst du da eine Gefahr für Zahnärzte oder sagst du, klar, es wird vielleicht ein bisschen was von der Wertschöpfungskette auch abgegriffen, aber dafür kriegt man auch einen viel höheren Wert, der dann wiederum ja eben Zahnärzte ermöglicht, am anderen Ende vielleicht auch wieder mehr von der Wertschöpfungskette, ja, dann zu partizipieren.
Also es gibt, es ist spannend, dass du es genauso fragst. Das ist eine ewige Diskussion und es gibt beide, also viele Sichtweisen auf das gleiche Thema. Und also meine persönliche Meinung ist die, zusammengefasst ist, dass der Zahnarzt wird nicht durch eine KI oder durch einen Roboter ersetzt, aber der Zahnarzt, der nicht mit einer KI oder einem Roboter arbeitet, wird irgendwann durch den Zahnarzt mit KI oder Roboter ersetzt. Also das ist so ein bisschen mein Mantra, was ich immer predige. Wir haben keine Möglichkeit, uns dessen zu verschließen. Wir können natürlich diskutieren, ja, Regulatorik, damit wir das so weitermachen wie bisher, aber der Markt muss sich ja anpassen. Also im Sinne des Patienten wäre ich für mehr Qualität, mehr Transparenz, mehr Mitbestimmungsrecht vom Patienten. Nur so, weil immer meine Erfahrung macht, die Therapie auch wirklich Spaß. Wenn ich einen Patienten sehr gut aufgeklärt habe, wenn er die Therapieoption kennt, wenn er mitentschieden hat, habe ich nie einen Patienten gehabt, der hinterher Probleme hatte mit dem, was ich bei ihm gemacht habe. Wenn ich aber Kollegen erlebe, die da durchrauschen und den Leuten irgendwas angedeihen lassen, ohne gut aufgeklärt zu haben, ohne sich die Zeit zu nehmen, ohne sonstige Themen zu beackern.
Credo Gott in Weiß, ne?
Credo Gott in Weiß, das ist es einfach nicht mehr und wir werden auch in Zukunft nicht mehr der reine Gatekeeper für das Wissen sein. Ja? Ob das Mediziner oder Zahnmediziner sind, unsere Rolle muss sich ändern und anpassen, damit wir zeitgerecht bleiben, weil auch das Floskel, wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen. Also da habe ich auch kein Mitleid mit den Leuten, die dann sagen, ja, aber das geht mir jetzt alles so schnell, das kann ich nicht mehr, das ist unsere Gesellschaft, die ändert sich in allen Formen. Wir fordern ja das Recht auch für uns einen in allen anderen Bereichen, dass das bequem ist, dass das einfach ist. Ich habe es ja gerade angesprochen, Zahlungsverkehr, Netflix, was auch immer. Also das heißt, auch da wird sich der Markt, und das ist es nun mal, es ist ein Markt, der wird sich ändern an den Bedürfnissen der Patienten.
Ja, am Ende des Tages, ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich in den Supermarkt gehe und ich möchte Bananen kaufen und da gibt es dann keine Bananen, dann gehe ich ja auch nicht zum Geschäftsführer und führe mit dem eine halbstündige Diskussion, dass jetzt mal Bananen bestellt werden, sondern ich gehe in den nächsten Supermarkt und kaufe mir halt da meine Bananen. Ja? Und das Gleiche als Analogie kann man sehen in zum Beispiel der Online-Terminbuchung. Ja, wenn ich jetzt am Samstag meinen PCR-Termin buchen möchte oder meinen Termin, weil ich gerade Schmerzen habe und diese Praxis bietet diese Online-Terminbuchung an dem Punkt nicht an und holt den Patienten am Point of Sale ab, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass ich demnächst diesen Patienten bei mir in der Praxis nicht mehr sehe, weil der geht dann eben auf die nächste Webseite, die auch gut ist, ja, die auch eine geile Kommunikation hat, die gleiche Dienstleistung im Zweifel erbringt und dann ist der Patient eben dort, wo er dann abgeholt wird. Ja? Das heißt, wenn der Markt da ist und ich schaffe es irgendwie, dass er meine Praxisprozesse zu integrieren. Und natürlich ist es immer ein Change-Prozess. Ja? Change-Prozesse sind etwas, mit der sich viele in der Zahnmedizin in den nächsten Jahren sehr stark auseinandersetzen müssen, weil unsere Gesellschaft ist immer schnelllebiger geworden und die Trends kommen immer schneller in schnellerer Abfolge und setzen sich auch schneller durch. Ja? Wie lange hat es gedauert, bis sich zum Beispiel das Radio durchgesetzt hat? Hat Jahrzehnte gedauert. WhatsApp hat noch irgendwie ein paar Monate gedauert. Da hat es schon Millionen von Nutzern. Und dementsprechend werden die Praxen, die im Kopf agil sind, die wirklich verstehen, dass Innovation dafür da ist, Customer-Bedürfnisse, also Kundenbedürfnisse zu erfüllen und es nicht der Praxis schwer zu machen, die werden, wenn sie dann durch dieses kleine Tal gehen, wo vielleicht mal erstmal eine Effizienzminderung ist, die werden massiv viel effizienter, effektiver sein und einfach dann am Ende des Tages viel, viel rentabler auch. Ne?
Ich sehe das auch in der Diskussion, also ich führe die immer mal ganz gerne, aber eigentlich arbeite ich mittlerweile nur noch mit Unternehmen, Praxen, Startups und Investoren zusammen, die genau dieses Spiel verstanden haben, weil nur dann macht das auch Spaß. Also die Diskrepanz wird es immer geben, man wird die nie ganz wegdiskutieren können, aber ich glaube nur an eine Zukunft für Unternehmen, für Praxen, die sich diese Frage schon gestellt haben und halt sagen, okay, wie können wir das Thema halt weiterdenken? Und das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade hattest. Eine Praxis zukunftsfit zu machen, ist nicht damit getan, dass die jetzt Computer hat, statt einer Papierakte und dann hat man wieder 20 Jahre Ruhe, weil unser System wird immer schneller, immer wiederkehrender sich erneuern. Du hast es gerade als Beispiel gebracht, in Amerika 25% der Bevölkerung Durchdringung, Elektrizität war damals 40 Jahre, bei einem Mobilphone waren es irgendwie 5 oder 6 und zum Smartphone waren es dann nur noch 2. Software sehen wir die gleiche Entwicklung, Spotify hast du gerade genannt, ChatGPT war in aller Munde, hat ich glaube eine Woche oder 8 Tage gedauert, bis eine Million Nutzer da waren. Also das heißt, so sieht's aus und eigentlich muss man Systeme schaffen, die sich selber regenerieren, selber erneuern, selber hinterfragen, es müssen Aufgaben verteilt werden. Das kannst du jetzt mal deine Sichtweise nochmal dazu sagen, aber ich weiß fast, wie sie aussehen wird. Du kannst dir als Zahnarztpraxisinhaber oder Zentrumbetreiber gar nicht mehr jede einzelne Antwort überlegen. Du brauchst Spezialisten für die Themen, die brauchen eine Einstellung zu dem Thema. Ich sage jetzt nicht Mindset, weil das Wort mag ich nicht. Ja. Die brauchen eine Einstellung zum Thema, eine offene
mentale Haltung.
Mentale Haltung, danke. Und die müssen verstanden haben und Bock drauf haben, was da draußen unterwegs ist. Die müssen neugierig sein.
Genau, also je größer das Unternehmen wird, umso mehr ausgedünnt bist du als Inhaber im Verhältnis zu deiner Gesamtpraxis. Das heißt, wenn du 5 Leute hast, kannst du die komplett anzünden. Ja? Du kannst deine 100% auf 5 Leute projizieren. Wenn du 50 hast, wird es ultra schwierig. Ja? Du hast meistens ein Schichtsystem. Du erreichst die Leute selber gar nicht mehr. Das heißt, diese Durchdringung in der Unternehmenskultur kann nur funktionieren, wenn die Kultur bis zur absoluten Basis gelebt wird und die mentale Haltung in Bezug auf Change, in Bezug auf neue Innovationen, in Bezug auf eigentlich alles. Ja? Man kann ja auch eine etwas konservativere Haltung haben und sagen, okay, wir führen Sachen ein, aber immer so peu à peu. Wichtig ist, dass es im Unternehmen ähnlich tickt, ja, und dass diese Kultur einheitlich ist. Ansonsten rudert der eine nach Süden, der andere rudert nach Norden, beide mit voller Kraft, und dann wundert man sich, warum man nicht vom Fleck kommt, obwohl doch beide Vollgas geben. Ja, am Ende des Tages kommt es viel auf die Kultur an, wie agil ein Unternehmen überhaupt sein kann. Und ich glaube aber, dass die momentan verstanden haben, dass die nicht die Großen die Kleinen fressen, sondern die Schnellen die Langsamen in den nächsten 5 Jahren massiv partizipieren werden an den Entwicklungen, die jetzt gerade am Markt passieren.
Also wir sprechen ja immer auch so von Wellen, und im Startup-Bereich geht es immer darum, kurz vor der Welle zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Also auch da gibt es wunderbare Beispiele. Netflix war jetzt nicht der erste Service, oder die haben ja nicht als Netflix gestartet, sondern waren ja damals im Videoverleih und haben dann irgendwann gemerkt, okay, die technischen Voraussetzungen machen das jetzt möglich, auch unser Geschäftsmodell zu überdenken.
Das eigene auch, ja.
Das eigene auch. Sich selber zu disruptieren, das ist ja die große Kunst an der Geschichte.
Lieber man selbst, als dass jemand anderes es macht. Ne?
So sieht's aus. Also das ist natürlich ein schwerer Punkt, wenn man sehr erfolgreich mit etwas ist.
Also, frag mal Kodak.
Ja, auch da gibt's tonnenweise Beispiele. Was dahinter steckt, und das hast du ja gerade ein bisschen angesprochen, also ich bin damals nach Berlin gegangen, nicht nur um diese Tech-Industrie kennenzulernen und welche Lösungen und wie funktioniert das Investment und wie funktionieren Startups, sondern ich wollte kulturell erleben, was da funktioniert. Weil die Jungs haben teilweise innerhalb von einem Jahr eine Firma neu gegründet und hatten 100 Mitarbeiter. Ja, wie kriegt man das hin? Also wie kriegt man auch diese Agilität, die dann immer noch gelebt werden muss, weil das Unternehmen dann nicht fertig ist, wie kriegst du das in alle Bereiche? Auch wir und unsere Mitarbeiter werden immer diverser. Es gibt nicht mehr den einen Mitarbeiter, der am Stuhl steht, oder die Mitarbeitende, sondern es gibt den Praxismanager, den Social Media Manager, die Stuhlassistenz, die Dame oder den Herren, der vorne am Empfang steht. Und auch dafür müssen wir uns Lösungskonzepte, Kommunikationskonzepte überlegen, um das weiterzutragen. Und das ist dann halt der Hauptfaktor, ob was funktioniert und eine Organisation lebt und adaptieren kann.
Ist ja sogar noch krasser. Wir haben ja in der Zahnarztpraxis früher ganz wenige Jobbeschreibungen gehabt. Wir hatten die Stuhlassistenz, wir hatten die Empfangsdame, wir hatten den Zahnarzt und vielleicht noch eine Abrechnungskraft. Mittlerweile gibt es so viele Ressorts in der Zahnarztpraxis, die aber nicht natürlich eine Vollzeitstelle darstellen. Aber trotzdem muss das jemand machen. Das heißt, es gibt mittlerweile sogenannte Verantwortungsbereiche in der Praxis. Und wenn du Leute hast, die auch als Stuhlassistenz dann sagen, hey, ich mache 3-4 Stunden das Thema Einkauf. Ja, weil du heutzutage im Einkauf viel Geld sparen kannst, ja, und indem du vergleichst. Oder ich betreue das Thema Social Media. Oder ich mache eventuell das Thema Customer Relationship Management beim Beschwerdemanagement. Und ich rufe die Leute an, die eine Beschwerde-E-Mail geschrieben haben, ja.
Ja.
Dann ist man als Unternehmen viel geiler aufgestellt, weil es läuft dann nicht alles bei einer Person zusammen, die vielleicht 30% dieser Sachen total gerne macht, aber 70% eigentlich nicht. Sondern dann kannst du diese Aufgaben an Menschen vergeben, die sagen, ey, krass, also das Thema Beschwerdemanagement, ich kann total gut mit Menschen, während wenn das die eigentliche Person machen würde, die dann vielleicht dafür bestellt wird, in Wirklichkeit alles noch viel schlimmer macht. Das heißt, die Stärkenorientierung in einem Unternehmen kann viel mehr gelebt werden, wenn das Unternehmen ein bisschen agiler denkt und anstatt in so starren Stuhlassistenz empfangen, sondern indem es eben Aufgaben überträgt. Und so leben wir das halt bei uns auch in der Praxis, dass wir sagen, es gibt keine starre Beschreibung, und vor allem, wenn jemand irgendwie wechseln will oder sich entwickeln will, dann wird ihm dafür auch die Chance gegeben.
Das ist ein Riesenerfolgsfaktor, ne? Du hast es ja genauso beschrieben, diese Agilität auch im Unternehmen, also welche Ressourcen sind wie abgesteckt, wie hart werden die auch gelebt, ist ja auch wiederum die Chance, die richtigen Leute für sich zu finden, die sowas auch einfordern. Also auch die Gruppe gibt es ja da draußen. Es gibt, und da machen wir auch, müssen wir auch, gehört zur Realität, es gibt die Leute, die klare Abgrenzung brauchen. Auch das kriegt man im eigenen Unternehmen hin, also zu verstehen, wer braucht was überhaupt.
Ja, ja.
Und womit hast du dann die Chance, demjenigen lange einen zufriedenen Arbeitsplatz zu geben? Also wenn du das wirklich erkennst, ja, dass ich ein paar habe, wo ich sage, ein paar Basic-Aufgaben habe ich immer, die lassen sich klar abgrenzen, die haben eine klare KPI, was muss da erledigt werden, zu wann? Da setze ich die richtige Person drauf. Die Leute, die aber sehr stark performen und sehr gut sind und mit dir eine Vision mitgeben, das werden eben die Leute, die auch für sich einfordern, mehr zu machen, die eben nicht zufrieden sind und nicht ausgelastet, weil die sagen, ich habe jetzt von 5 bis 8 die eine Schicht und mache jeden Tag QM.
Ja, und du musst beides ermöglichen. Du musst aber Karrieremodelle entwickeln, die sozusagen sagen, okay, es gibt bei uns den Standard und es gibt aber auch, keine Ahnung, Karriere bei uns. Ja. Und die Praxen, die das machen werden, die werden halt vor allem die guten Leute lange halten können, während sonst, sag ich mal, dann nur die Standardleute bleiben, wenn du es nicht ermöglichst. Ne?
Ja.
Vielleicht zum Abschluss eine Frage und dann können wir gerne, falls noch Fragen sind, ein, zwei Q&As machen. Wie würdest du dich jetzt als Praxis verhalten, wenn jetzt eins dieser Startups auf dich zukommt, also als Inhaber, und sagt, das ist die nächste richtig geile Innovation? Wie würdest du sagen, sollte ein Inhaber vorgehen, um zu validieren, ob das, sag ich mal, ein Ansatz ist, der die Praxis wirklich weiterbringt, oder ob das nur, sag ich mal, heiße Luft ist?
Also, ja, schwieriges Thema, weil es nämlich nicht so einfach ist, zu erkennen. Startups sind sehr pushy, ja, die wissen früh, was sie den Leuten erzählen müssen, um die richtigen Worte zu finden, um in dieses System reinzukommen, weil die Praxis ja ein sehr starker Closed Shop ist. Also direkt zum Eigentümer durchzukommen, Vertrieb in dem Bereich ist ein schweres Thema. Mhm. Auch das ist natürlich das, was so ein bisschen die Hürde ist. Man muss sich immer selber überlegen, wie gut passt das in mein Tagesgeschäft? Ist da was, was die gleiche Vision hat, wie die ich verfolge? Lösen die ein Problem von mir? Und habe ich gerade ein hohes Risiko, es auszuprobieren? Weil dann würde ich nicht zu lange drüber nachdenken und nicht zu viele Schleifen drehen, sondern würde wichtige Sachen einmal abklären. Also wie ist Integrationsaufwand? Was kostet mich das, das ans Laufen zu kriegen? Wie schnell kann ich herausfinden, ob das für mich funktioniert? Werden die Mehrwerte mit mir wirklich schnell geschaffen? Und auch da könnte man drüber nachdenken, als Praxis so einen kleinen Bereich zu schaffen mit ein, zwei Mitarbeitern, die auch das verinnerlichen und verstanden haben, um schnell zu sagen, du, probiert das doch einfach mal aus. Ja, wenn es unverbindlich ist, wenn wir es schnell mal machen können, wenn wir sehen können, ob es funktioniert oder nicht, dann merkt man auch schnell, wie reagieren die Startups darauf, was suchen die wirklich, suchen die Leute, mit denen die wachsen können, ist denen wirklich dran gelegen, dass ihre Lösung Mehrwerte schafft, wie sehr stark fragen die auch nach im Nachgang, hat euch das wirklich geholfen, wo können wir was verbessern, wo können wir was anpassen, und da gibt es viele gute Beispiele. Eine 100% Lösung oder eine Abhackliste gibt es nicht. Da tun sich auch Investoren mit schwer. Also wenn ich als Investor frühphasig 10-mal investiere, habe ich in der Regel 9 Sachen, die nicht funktionieren, obwohl ich mich eigentlich mit dem Sektor sehr gut auskenne. Der eine hat eine höhere, der andere eine niedrigere Stelle, aber so in etwa ist die Relation, grob gesprochen. Also da muss man schon ein bisschen hingucken, aber wie gesagt, schnell entscheiden, Mehrwert ja oder nein, schnell zu integrieren, welcher Aufwand auf meiner Seite, Punkt. Und wenn man Bock hat, ausprobieren.
Ja, super. Also eine Sache würde ich noch ergänzen. Man sollte sich gut anschauen, ob das Geschäftsmodell in irgendeiner Art und Weise tief in die Infrastruktur eingreift und gegebenenfalls halt über Daten, sag ich mal, die es verwendet, oder aber sogar über Zugriff, also zum Beispiel die Kontrolle über einen essentiellen Punkt in der Praxis übernimmt, auf den man, wenn man das dann einmal etabliert hat, sogenannte Lock-in-Effekte, also dass dann, wenn es einmal etabliert ist, man schwer rauskommt, ob man das dann halt will. Ne? Ist nicht immer ganz so leicht zu erkennen auf den ersten Blick, aber da empfehle ich halt schon, dass man da die Due Diligence macht, also sozusagen seine Hausaufgaben, und mal kurz bis zum Ende denkt, ob dort irgendetwas, sag ich mal, aus der Praxis rausgerissen wird und die Kontrolle woanders hingelegt wird, wo ich dann später nicht mehr rückgängig machen kann. Ne?
Ja. Und das ist sogar, gibt einen Shortcut dazu eigentlich, und das kennen wir beide ja auch. Gibt ja immer so diesen Sprech im Softwarebereich: If you're not paying for the product, you are the product. Also, wenn etwas nichts kostet, das ist wie auf dem Handy mit meiner App, dann kriegen die was anderes von mir. Ja? Und da gibt es immer einen zweiten Schritt, das nochmal zu checken und zu verstehen. Also, lieber bin ich mit einer kleineren Bude unterwegs, die ein Monatsabo nehmen, wo ich aber weiß, okay, dann bleibt das alles bei mir und ich habe die Möglichkeit, es zu testen. Auch da bin ich total bei dir. Ja.
Paul, vielen lieben Dank für die Insights. War ein mega, mega spannender Talk. Danke dir. Und wenn noch Fragen sein sollten zum Thema Dental Startups, dann gerne jetzt. Dann beantworten wir gerne noch ein, zwei Fragen.
Ansonsten bin ich auch noch einen Moment hier.
Also ansonsten sind wir da vorne gleich an der Theke oder da drüben und trinken leckeres Getränk. Also dann könnt ihr uns auch da nochmal ansprechen.
Später erstmal zum Karaoke noch hier, ne?
Genau, später Karaoke noch. Also lieben Dank, Paul, dass du weit aus Berlin angereist bist. Nein, du kommst aus Dortmund, ne? Alles klar. Dankeschön euch. Jo, danke.